Oh Jesus, unser Zuhause, unser Fels, unsere Erlösung, Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, in keinem anderen Namen ist Erlösung als im Namen Jesus. Jeder, der den Namen vom Herrn anruft, wird gerettet. Danke für deine Güte, Gnade, Herr, für deine Gegenwart, Jesus. Wir beten dich an, Herr. Halleluja. Halleluja. Oh, Jesus ist so gegenwärtig, so spürbar. Halleluja. So viele Ketten sind gesprengt worden in dieser letzten halben Stunde. Halleluja. Ich bitte euch alle, einen guten Platz einzunehmen, dass ihr auch konzentriert könnt zuhören. Wir gehen in ein kleines Bibelstudium hinein. Wir schliessen nämlich jetzt die Serie ab, Jesus im Alten Testament. Und wir schliessen es ab mit dem Passalam. Halleluja. Ja, yeah, und bevor wir einsteigen, wollen wir auch links und rechts nochmal Hallo sagen. Und auch wenn du heute zuerst mal da bist, herzlich willkommen. Und wir wollen einander sagen, Jesus hat dich mit seinem Blut erkauft. Es ist Ferienzeit. Viele gewohnte Gesichter sind nicht da. Viele neue sind da. Der Himmel steht offen. Halleluja. Der Himmel steht offen. Jesus, wir danken dir einfach als ganze Church, als ganze Gemeinschaft, wo wir vor dir sind, dass du unsere Stimme hörst. Das heisst in Johannes 15, nicht du hast mich erwählt, sagt Jesus zu dir, sondern ich habe dich erwählt. Damit du hingehst und Frucht bringst. Frucht bringst, die bleibt. Und genau das passiert heute Morgen. Der Herr redet zu deinem Herz. Wie gesagt, ich habe gesehen, wie Ketten gesprengt worden sind. Die Hingabe, die Schrei sind am Herr ins Ohr gekommen. Herr, mach mich frei. Lass mich das oder selbst oder dieses ablegen. Herr, lass mich in meine Berufung hineinkommen. Lass mich ein Diener sein für dich. Der Herr hört Schreien von seinen Kind. Und er erhört Gebet. Halleluja. Wir gehen rein ins Passalam. Das Lamm Gottes, ein Begriff, der in der Bibel bis praktisch fast auf die letzte Seite vorkommt. Zweitletzte Seite, Offenbarung 21, begegnen wir nochmal am Lamm Gottes. Und der Begriff wird eingeführt im 2. Mose 12. Und ich will euch ganz kurz den Kontext von dieser Geschichte bringen. Ich fange an mit dem Josef. Der Josef ist gestorben. Der Josef, der Mann, der die Hungersnot hat können abwenden durch seinen Charakter, durch seine Liebe zu Gott, durch seine Weisheit, hat er Ägypten und viele, viele Völker und vor allem auch das Volk Israel können retten. Und das Volk Israel war dann in Ägypten. Es hat Nachkommen gegeben. Sie waren im Land Goschen, ein sehr fruchtbarer Bereich von Ägypten. Und 430 Jahre später, nach dem Tod von Josef, war das Volk total versklavt. Es musste am Pharao dienen. Ein Pharao, der hoch okkult unterwegs war. Ein Pharao, der Tausende von, oder Hunderte von Göttern angebetet hat und vor allem eben auch die Sonne angebetet hat. Ein Pharao, der Zauberer hatte, der wirklich die groben Kunststücke machen konnte, die groben Zaubertricks machen konnte. Und zwar nicht als Fake, sondern real. Das waren Zauberer, die direkt die kosmischen Mächte angezapft haben und dämonische Wunder vollbracht haben vor dem ganzen Volk. Und dort hat der Pharao geherrscht. Den Josef hat man vergessen gehabt. Und das Volk Israel hat sich so vermehrt, dass sie langsam zu einer Bedrohung geworden sind. Dann hat man die versklavt und sie mussten die Tonziegel bachen, bauen. Bachen ist eigentlich richtig gesagt. Aus Stroh und Lehm und Ton, wo sie dann später natürlich viele, viele von diesen Bauwerken gemacht haben. Die Kinder Israels sind versklavt gewesen. Kein Mann, keine Frau, kein Kind hat über sein eigenes Leben können verfügen. Eine ganze Nation war unter der Herrschaft und ist ausgenutzt worden, jahrhundertelang. In diese Situation wird ein Jungs, ein junger Bub, ah, nicht ein junger Bub, wir sind immer jung, wenn sie geboren werden, wird ein Bub geboren, namens Moses. Mose, Mose, Mose. Und ihr müsst wissen, dass die jungen Büebli sofort umgebracht worden sind, damals dort, weil sie ja nicht wollen, dass sich das Volk zu fest vermehrt. Und Mama von Mose hat ihn in ein Bastkörbli getan und auf den Nil da. Und dann ist das Bastkörbli ist runtergefahren auf dem Nil. Und der Mose, der kleine Säugling, war drin. Und die Tochter vom Pharao hat ihn rausgefischt. Und der Mose ist am Hof vom Pharao erzogen worden. Er ist adoptiert worden, könnt die Geschichte nachlesen, ganz spannend. Und er ist unterrichtet worden in allen Künsten und in allen Wissenschaften von den alten Ägyptern. Irgendwann hat er geschnallt, dass er sich nicht identifizieren kann mit den Ägyptern, hat sich mit seinem Volk identifiziert, hat einen Befreiungsschlag gewagt, hat einen Sklaventreiber umgebracht. Das ist gewaltig ins Auge gegangen, hat gar nichts gebracht. Die Lasten sind grösser geworden. Und der Mose ist 40 Jahre in die Wüste geflüchtet, im Land in Midian, und hat dort die Schäfli gehütet. Das wär's dann eigentlich gewesen, würde man sagen. Und du darfst eins wissen, der Herr schreibt niemand ab. Es kann sein, dass du 2-3 Versuche in deinem Leben unternommen hast, um in deine Berufung reinzukommen, zum Gott dienen, die fehlgeschlagen sind, weil du aus eigenen fleischlichen Mitteln gemacht hast, wie der Mose. Aber Berufung ist auf deinem Leben. Amen. Und jetzt sagt deinem Nachbar, Berufung ist auf deinem Leben. Und meins ernst, schau tief in die Augen, schau durchdringend an, besonders wenn es ein Gast ist und sagt, Berufung ist auf deinem Leben. Amen. Weil Berufung ist auf deinem Leben. Und jetzt sagst du gerade noch hinterher und Gott reut es nicht, dass er dich berufen hat. Amen. Und der Mose ist wieder ins Spiel gekommen, meine Lieben. Der Mose ist wieder ausgegraben worden nach 40 Jahren Wüste. An Mose haben sie wieder eine Batterie reingetan und er ist Gott begegnet und er hat den Auftrag bekommen, jetzt führ du mein Volk in die Freiheit. Sich hier die Geschichte abkürzt, der Mose hat Angst gehabt, hat gemeint, er könne nicht reden, 1000 Ausreden. Schlussendlich, Gott hat sich aufgeregt über ihn, aber er hat gesagt, okay, Mose, komm, zusammen geht's. Und er hat den Aaron an seine Seite gegeben, seinen Bruder, der reden kann. Und dann hat er den Auftrag bekommen, Mose und Aaron haben den Auftrag bekommen, geh zum Pharao und sag am Pharao, let my people go. Let's go, Pharao, jetzt. Dort fängt die Geschichte an. Der Pharao gibt folgende Antwort, 2. Mose 5. Mose und Aaron gingen zum König von Ägypten und sagten, so spricht der Herr, der Gott Israel, lass mein Volk ziehen. Es soll mir zu Ehren ein Fest in der Wüste feiern. Wer ist denn dieser Herr? Fragte der Pharao. Weshalb sollte ich ihm gehorchen und Israel gehen lassen? Ich kenne den Herrn nicht und ich lasse sein Volk nicht frei. Das ist am Pharao seine Antwort gewesen. Und dann hat das Seilziehen angefangen zwischen Mose und Pharao. Und dann kommen die 10 Plagen. 10 Plagen. Und da möchte ich eine kleine Anmerkung machen, weil du und ich, wenn du die Bibel liest, bist du sicher auch über den Satz gestolpert innerhalb von diesen 10 Plagen. Und der Herr verhärtete das Herz des Pharao, oder? Hast du auch schon gelesen? Hast du auch unfair gefunden, oder? Ich möchte kurz einen Satz zu dem sagen. Ich habe bewusst jetzt den Anfang gelesen von dieser Geschichte, die erste Reaktion vom Pharao, hat sein bisheriges Handeln total widerspiegelt. Schau, der Pharao war gottlos, er war ein Unterdrücker, er war ein Sonnengötzenanbeter. Bestimmt haben sie Menschenopfer gemacht, bestimmt haben sie alles gemacht, was Gott gehasst hat. Logischerweise, und das ist das einzige Gescheite, was er gesagt hat, ich kenne den Herrn nicht, das hat nämlich gestimmt. Er hat ihn wirklich nicht gekannt, aber noch schlimmer als das, das ist ja noch kein Vergehen, wenn du Gott nicht kennst oder den Herr Jesus nicht kennst. Was ist denn schlimmer daran? Er hat ihn nicht kennenlernen. Und heute reden wir über eine Zeit, wo Gott das Gericht nennt, Gerichtszeiten. Gerichtszeiten bedeutet nichts anderes, als dass der Mensch auszahlt überkommt, was er verdient. Einverstanden? Das ist Gericht. Zahltag. Das muss nicht unbedingt schlecht sein. Das Gottes Gericht kann wunderbar ausfallen für dich und du kannst jenste Kronen bekommen. Wir haben über das geredet früher. Du kannst gesegnet werden. Aber Gericht ist Zahltag und es gibt immer wieder Zeiten vom Gericht. Und wir jetzt neutestamentliche Wohlfühl-Europäer wissen eigentlich gar nicht wirklich, was Gericht ist. Gericht ist nicht irgendein Gott, der durchdrüllt oder die Nerven verliert, sondern Gericht ist einfach wieder einmal Konsequenz von unserem eigenen Handeln in unserem eigenen Leben. Wir ernten, was wir säen. Und der Pharao ist in ein Gericht hineingekommen. Er hat sich gegen Gott aufgelehnt und er erntet das Gericht Gottes. Und die Verhärtung von seinem Herz ist nichts anderes als das, was er sich eigentlich gewünscht hat. Und bevor ein Gericht über einen Mensch oder über eine Nation hineinbricht, gibt Gott jeweils das, was sich die Nation am meisten wünscht. Nämlich Sünd, Sünd, Sünd und nochmal Sünd. Und wenn du in dieser Situation inne bist, wenn Gott dich erzieht und du bist in der Sünde inne und du denkst, der Herr ist einverstanden, es passiert ja gar nichts, er liebt mich trotzdem und du gibst dich mehr in der Sünde hin, irgendwann wird Gott eingreifen. Und das ist ein kleines Prinzip, wo auch für uns Christen gilt. Es ist dann nicht ein Gericht, sondern es ist eine Erziehung, die Gott uns gibt. Das nur so als kleiner Hinweis. Jetzt, das Gericht gegen den Pharao, das hat sich in erster Linie gegen Götter von Ägypten gewendet. Man könnte das lesen im Habe ich mir da extra eine kleine Notiz gemacht? Es muss im Kapitel 12 stehen. Je mehr man sucht, desto jetzt ich in meinem Fall. Ich kann mir das glauben, es steht 12 bis 14. Das Gericht, das Gott gegeben hat über den Pharao, hat sich in allererster Linie gegen den Götzendienst gerichtet. Und es ist eben interessant, die 10 Plagen sprechen jeweils eine Gottheit an, die die Ägypter leidenschaftlich angebetet haben. Zum Beispiel die Frösche. Die Frösche wurden von den Ägyptern sehr hoch geachtet, so fand man sorgfältig präparierte Frösche in den Gräbern zu Theben. Der Frosch war das sichtbare Zeichen des Gottes Ptah, einer der grössten ägyptischen Götter. Zum Beispiel, oder? Froschplage. Eine Froschplage in Ägypten hat der Ägypter gezeigt, schau, euer Froschgott ist genau ein Nichts, ein Niemand und man steht drauf und man lacht über ihn. Weil der Froschgott hat nicht einmal die Froschplage im Griff, der kann gar nichts. Das war die Botschaft. Oder Beispiel, schwerer Hagel. Blitze, Donner und Hagel spielen in den abergläubischen Vorstellungen der Menschen zweifelsohne eine grosse Rolle. So auch hier. Der Gott der Luft kann den Ägyptern nicht helfen. Der Pharao sieht sich genötigt, von dem Donner Gottes zu sprechen. Versteht, jede Plage ist erst aufgelöst worden, wenn was passiert ist? Wenn der Mose gebetet hat. Dann ist die Plage weggegangen. Mit anderen Worten, das Gericht über Ägypten, über den Pharao, hat dem Pharao vor Augen geführt, du kannst gar nichts ausrichten mit deinen Göttern. Und dennoch hat er nichts wollen wissen vom Gott der Hebräer. Dann kommt der ultimative Schlag, wo für uns extrem brutal tönt, und darum müssen wir das in den Kontext stellen. Die 10. Plage, die letzte Plage, geht gegen die Neugeborenen, gegen alles Erstgeborene von Ägypten. Und auch da möchte ich euch kurz einen Hintergrund geben zu dieser Plage. Der Erstgeborene repräsentiert das ganze Geschlecht. So fällt letztlich ganz Ägypten unter das Gericht. Ja, noch mehr. Ich werde in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten schlagen, vom Menschen bis zum Vieh, und ich werde Gericht über alle Götter Ägyptens üben. 2. Mose 12, 12. Eben, ja, ich habe sie aufgeschrieben. 2. Mose 12, 12. Jetzt, wenn wir diese Situation zusammen anschauen, wie Gott reagiert und wie er sein Volk von dem absolut krassen Gericht retten will. Und das hat eine ganz, ganz grosse Bedeutung in unsere Zeit und über unsere Zeit zurück, weil auch unsere Welt wird gerichtet werden. Wir können nicht glauben, dass unser Handeln als Menschen keine Konsequenzen wird haben. Und das heisst im Wort Gottes, eines Tages wird es wieder sein, wie in den Tagen vom Noah, und der Mensch wird sich an gar nichts mehr halten und es wird keine Gottesfurcht im Land sein. So weit sind wir aber noch nicht. Es wird noch krasser werden. Und Gottes Gericht wird wieder kommen und es braucht einen Schutz, um in dem Gericht zu überleben. Und über diesen Schutz wollen wir heute reden. Wir lesen zusammen, oder ich lese euch vor, Mose 2. Mose 12, das Passafest. In dieser Situation sagt Gott, diesen Monat soll für euch von nun an der erste des Jahres sein. Richte den Israeliten aus, am 10. Tag dieses Monats soll jeder für seine Familie ein Lamm auswählen. Wenn eine Familie aber zu klein für ein ganzes Lamm ist, so soll sie sich mit dem nächsten Nachbarn zusammentun. Es sollen so viele Menschen von dem Lamm essen, dass es für alle reicht und nichts davon übrig bleibt. Sucht ein einjähriges männliches Tier ohne Fehler aus. Es können Schafe oder Ziegen sein. Bis zum 14. Tag des ersten Monats müsst ihr sie gesondert halten. Dann sollen alle, die zur Gemeinschaft der Israeliten gehören, die Passalämmer in der Abenddämmerung schlachten. Sie sollen etwas von dem Blut der Tiere in einer Schale auffangen und es an die Pfosten und oberen Türbalken der Häuser streichen, in denen sie das Lamm essen. Noch in derselben Nacht müssen sie das Fleisch über dem Feuer braten. Dazu sollen sie bittere Kräuter essen und Brot, das ohne Sauerteig gebacken ist. Krass, genau wie Anweisungen. Ihr dürft das Fleisch nicht roh oder gekocht essen. Es muss über dem Feuer gebraten sein. Und zwar das ganze Tier mit Kopf, Unterschenkel und Eingeweiden. Alles. Eckzähne, alles. Lasst nichts bis zum nächsten Morgen übrig, sondern verbrennt das restliche Fleisch. Beeilt euch beim Essen, ihr sollt für die Reise angezogen sein, Sandalen tragen und eure Wanderstäbe in der Hand halten. Sie haben ja zur Nacht gegessen, in der Nacht. So sollt ihr das Passafest für mich, den Herrn, feiern. In dieser Nacht werde ich durch Ägypten gehen und jeden ältesten Sohn einer Familie töten, auch jedes erstgeborene Tier. Ich werde mein Urteil an allen Göttern Ägyptens vollstrecken, denn ich bin der Herr. Das Blut an den Türpfosten eurer Häuser aber wird mir ein Zeichen sein, das euch schützt. Wenn ich das Blut sehe, will ich euch verschonen. Ich werde die Ägypter strafen, doch an euch wird das Unheil vorübergehen. Diesen Tag sollt ihr niemals vergessen. Feiert ihn jedes Jahr, feiert an ihm jedes Jahr ein Fest für mich, dem Herrn. Dies gilt jetzt und für alle kommenden Generationen. Ein paar Beobachtungen, wo wir noch kurz anschneiden, nachher darauf zurückkommen. Das Passafest ist die Definition vom Jahresanfang. Gott hat einen neuen Jahresanfang gesetzt. Familien nehmen gemeinsam das Mahl. Das Lamm ist fehlerfrei. Sie müssen bittere Kräuter essen, ungesäuertes Brot. Das Blut vom Lamm kommt an die Türpfosten und an Oberbalken. Das ganze Lamm muss gebraten werden und nichts dürfen wir übrig lassen. Sie müssen hastig essen, Reisekleider anhaben und bereit sein zum Aufbruch. Es gibt noch einige mehr Details, aber lass uns einmal diese Beobachtungen festhalten. Rund 1600 Jahre später taucht ein Mann auf. Und der Mann heisst Johannes. Und der Johannes ist verwandt mit Jesus Christus. Und er weiss, dass er wird einen anderen Mann ankündigen. Eben sein Verwandter, Jesus Christus. Und wo die Zeit erfüllt war, und er sieht Jesus vorbeilaufen, sagt Johannes, im Johannes 1,29 ist das aufgeführt, sagt Johannes, seht, das ist Gottes Opferlamm, das die Sünde aller Menschen wegnimmt. 1600 Jahre später offenbart Johannes der Täufer und zeigt auf Jesus Christus und sagt, das ist das wahre Opferlamm. Und somit ist die Identität von Jesus Christus von Anfang an bekannt gewesen. Er ist das Passalam. Ich werde mit euch einen kleinen Ausflug machen in Römer 6, Vers 19 bis 23, wo uns der Hintergrund nochmal näher bringt von Ägypten, warum das Gericht gekommen ist, aber auch die Sache in die Gegenwart bringt, was Sünde eigentlich bedeutet. Römer 6, 19. Paulus fängt an, ist ein Paulusbrief. Weil ihr das so schwer verstehen könnt, will ich es euch an einem bekannten Beispiel deutlich machen. Den Sklavendienst. Das haben alle gekannt. Dazumals, vor 2000 Jahren, sind Sklaven akzeptiert gewesen. Es war ganz normal, dass man Sklaven hatte. Oder dass man Sklave war. Aber es war selbstverständlich auch dazumals nichts Schönes gewesen. Und etwas, das man wollte loshaben. Man wollte frei sein. Er redet über den Sklavendienst und zwar über einen geistlichen Sklavendienst. Selbstverständlich haben die Leute, die das gehört haben, sofort das Volk Israel in Ägypten vor Augen gehabt. Sie waren versklavt, nicht frei gewesen, den Willen zu tun, den sie eigentlich hatten. Sie konnten nicht das machen, was sie gerne wollten machen. Es gibt auch geistliche Versklavtheit, dass du nicht frei bist, den Willen von Gott zu tun, sondern dass du gezwungen bist, der Sünde und somit am Satan zu dienen, wo der Herr ist von aller Lüge und der Herr von aller Sünde. Okay, kommt Erklärung. Früher habt ihr in der Zügellosigkeit und dem Unrecht wie Sklaven gedient. Jetzt aber sollt ihr uneingeschränkt Gott dienen. Lebt so, wie es ihm gefällt, denn ihr gehört zu ihm. Als Sklaven der Sünde wart ihr zwar frei, allerdings nur vom Guten. Und was kam dabei heraus? Bei dem Gedanken daran könnt ihr euch heute nur schämen, denn ihr hattet dafür nichts anderes als den Tod verdient. Aber jetzt seid ihr frei von der Sünde und dient Gott als seine Knechte. Ihr gehört zu ihm und tut, was ihm gefällt. Und schließlich denkt und schließlich schenkt er euch das ewige Leben. Jetzt kommt der entscheidende Vers, denn die Sünde wird mit dem Tod bezahlt. Gott aber schenkt uns in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn, ewiges Leben. Ich glaube, über die Sklaverei von der Sünde muss ich das nicht weiter ausführen. Jeder Mensch erlebt das und sieht noch so hübsch und so gut und so rein aus. Die Sünde lässt niemand aus. Die Sünde versklavt dich so oder so. Es können sichtbare Sachen sein oder es können unsichtbare Sachen sein. Aber der Sklavendienst schlussendlich, das Resultat vom Sklavendienst, geht nicht darum, wie schlimme Sünden und wie offensichtliche Sünden das du tust, sondern es geht darum, dass du durch den Sklavendienst nicht frei bist, am Herr Jesus zu dienen. Und das ist die Sünde. Das ist das Problem. Versteht ihr? Also du kannst versklavt sein in irgendeinem kleinen Tick und einfach süchtig nach deinen Nägeln sein. Aber du kannst es nicht stoppen. Ich bringe jetzt extra ein banales Beispiel, aber es möchte sogar für jemanden zutreffen. Aber du musst dir ehrlich eingestehen, ich bin kein freier Mensch, ich kann nämlich nicht einmal entscheiden, dass ich nicht mal meine Nägel kaufle. Und genau diese Gebundenheit muss befreit werden, damit du als freier Mensch am Herr Jesus Christus kannst dienen, weil Jesus hat freie Menschen als Jünger. Frei. Das ist das Zeichen von einem Christ. Er ist frei. Paulus sagt, schau, ich könnt machen, was ihr wollt, aber ihr müsst wissen, nicht alles dient am Guten und nicht alles ehrt Gott. Ein Christ kann frei entscheiden, ja oder nein. Das ist Freiheit. Genau. Und Jesus hat uns ja in Freiheit berufen. Jetzt, die Sünde wird mit dem Tod bezahlt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber offen gesagt, wenn ich so Geschichten lese vom Pharao und Gott schlägt rein, weisst, das Gericht wird real, dann denke ich, nein, wieso? Und hat es sicher auch noch ungerechterweise Leute getüpft und selbst dieses und jenes. Aber tünt euch in die Position von Gott reinfädeln. Gott, der den Menschen von Herzen sucht, Gott, der dich von Herzen sucht und dir x-fach eine Abzweigung gibt, wo du den Blinker stellen kannst auf den Weg zum ewigen Leben. Und das Volk von Ägypten durch den Josef so gesegnet worden. X Rüfe, x Mahnrüfe sind an Ägypten gegangen. Am Schluss durch den Mose persönlich. Und der Pharao hat das einfach ignoriert. Und die Bosheit hat im Land zugenommen. Und du musst sehen, Bosheit in einem Mensch bringt immer wieder neue Bosheit auf die Welt. Also wenn ein Mensch der Sünde dient, am Okkulten oder Zauberei, am Götzendienst, an der Unmoral, an der Unzucht, an der Pädophilie, an der Drogensucht, an der whatever. Egal. Das Resultat ist immer wieder neues Elend. Das ist einfach so. Weil die Frucht der Sünde ist der Tod. Einerseits der Tod bei mir selber, andererseits der Tod in meinem Umfeld, aber letztendlich ist es dein geistlicher Tod. Weil Gott kann mit einem Sünder nicht zusammen sein. Und wenn du das nicht verstehst, möchte ich dir das Beispiel geben. Gott ist heilig und gerecht. Und wenn du denkst, wenn er doch so gerecht ist, könnt ihr doch beide Augen zudrücken und all die Menschenschänder und Menschenopfer und Kinderopferer und Perversen und Pädophilen und Mörder und Diebe und Lügner und Nieder und whatever, er könnte doch einfach beide Augen zutun und sagen, ach komm, kommt doch rein. Ich kann dir sagen, Gott kann es nicht machen. Weil Gott ist heilig. Und du kannst auch nicht sagen, heute Nachmittag gehe ich auf die Sonne spazieren. Selbst wenn du jemanden finden würdest, der sich an die Sonne transportiert, wäre spätestens dort oben Schluss mit dir. Pfff, dich würde es nämlich verbrennen. Weil es wäre zu hell und zu heiß für dich. Und so ist auch Gott zu heilig für dich. Verstehst du? Gott ist heilig. Ich kann nicht Öl und Wasser miteinander vermengen. Ich kann nicht Licht und Finsternis zusammenkneten. Es geht nicht. Wenn du mit Gott willst Gemeinschaft haben, musst du heilig sein. Verstehst du? Und der Sünde-Sold ist nun mal der Tod. Und wenn Jesus Christus in dein Leben hineinkommt, dann merkst du, irgendwann merkst du, Mama mia, ich habe den Tod verdient. Wenn ich zurückdenke, ich muss nicht einmal so weit zurückdenken, aber wenn ich noch weiter zurückdenke, ist für mich der Fall völlig klar. Unbrauchbar. Eine Spur von Verwüstung habe ich hinterlassen. Wirklich. Kein Leben ist von mir ausgegangen, aber gar nichts. Wer mit mir zusammen war, dem ist nachher ganz sicher noch schlechter gegangen als vorher. Das ist die Macht der Sünde in einem Menschen. Ja, darum heisst es, die Sünde wird mit dem Tod bezahlt. Ich will einfach ein Votum hineinlegen, wenn jemand nicht versteht, wie das Wesen von Gott ist. Gott ist heilig. Gott ist gerecht. Gott ist Licht. Und du kannst nicht mit ihm spielen. Wenn Gott möchte, dass du mit ihm zusammen bist, dann muss er einen Weg finden, dass du eben dich nicht verbrennst an seiner Herrlichkeit. Und das ist das Passalam. 1. Petrus 1,18 bringt das Passalam, das Problem der Sünde und was Jesus gemacht hat, auf einen Nenner. 1. Petrus 1,18 denkt daran, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien. Aus einem sinnlosen Leben, wie es schon eure Vorfahren geführt haben. Christus hat euch losgekauft, aber nicht mit vergänglichem Silber oder Gold, sondern mit seinem eigenen kostbaren Blut, das er wie ein unschuldiges, fehlerloses Lamm für uns geopfert hat. Ja, Jesus ist das Passo. Ja, Jesus ist gestorben am Kreuz von Golgatha. Ja, nach Kolosser 1 ist dort beschrieben, wie genau an seinem Tod die finsteren Mächte entblößt worden sind und bloßgestellt worden sind. Weil die finsteren Mächte sind die Mächte, die den Menschen versklaven in der Sünde. Und bis dahin hat es keinen Ausweg gegeben. Aber durch Jesus Christus hat es einen Ausweg gegeben, wie du und ich können über die Sünde und über die finsteren Mächte herrschen und ein heiliges Leben führen. Ein Leben, das uns erlaubt, vor Gott zu erscheinen. Ist das nicht krass? Ein Leben, das dir erlaubt, ins Allerheiligste hineingehen, ohne dass du stirbst. Ein Leben, das dir erlaubt, zum sagen, Gott ist mein Freund. Gott ist mein Vater. Gott ist nicht der Richter, der reinkommt mit Plagen und mein Leben muss richten, sondern Gott ist mein Vater. Amen. Gott ist mein Freund. Gott ist mein Heil. Er ist mein Retter. Er ist mein Erlöser. Weil wir die Zeiten gewechselt haben. Ich möchte das Passalam anwenden und ein paar Beobachtungen in die Gegenwart hineinholen. Ich blättere nochmal zurück zum 2. Mose 12. Dieser Monat soll von nun an der erste Monat des Jahres sein. Das Passalam und das Passafest war die Grundlegung eines Fest. Und das ist auch in deinem Leben so. Wenn du das Passalam issest, wenn du das Lamm issest, wenn du das Blut vom Lamm an deine Torpfosten streichst, ist das der Anfang von einem neuen Leben. Das ist der Anfang. Dann fängt dein Leben an. Vorher hast du gar nicht gelebt. Erst wenn du eins wirst mit dem Lamm, fängt dein Leben an. Dann fangen deine Tage an zu zählen vor Gott. Ist das nicht der Hammer? Jesus schenkt dir einen neuen Start. Und es fängt wieder an mit der Seite 1. An dem Tag, wo du das Passalam nimmst. Die ganze Familie hat das Mahl genommen. Soll jeder für seine Familie ein Lamm auswählen? Gott will, dass deine Familie das Passalam zusammennimmt. Deine liebliche Familie. Mami, Papi, Grosseltern. Schwestern und Brüder, Söhne und Töchter, Cousin, Verwandte. Gott will, dass du das Passalam nicht alleine isst, sondern er sieht dich im Kontext von deiner Family. Auch wenn wir das verloren haben und wir sind alles Einzelmasken, die wir andieren und die alten Leute sterben einsam im Altersheim. Gott sieht das völlig anders. Er will, dass du das Passalam mit deiner ganzen Familie einnimmst. Halleluja! Was für ein Segen! Was bedeutet das für dich? Hast du das Passalam eingenommen mit deiner Familie? Sitzen sie am gleichen Tisch wie du? Wenn ja, was für ein Segen! Ganze Familie, wie will Gott retten? Wenn wir ins Auto einsteigen, Freunde, also kennen ja die Gebete, Herr, beschütze mich auf der Fahrt und so weiter. Und wir haben das nie gemacht, weil irgendwie hat gedacht, er beschützt uns eh. Aber was wir machen als Family, wenn wir ins Auto einsteigen, machen wir eine Proklamation. Und ihr könnt das mal mit mir machen. Also wir würden das kurz vor dem Abfahren. Ihr müsst einfach nachsagen, was ich sage. Also heben, oder? Sagen, Halleluja!
Halleluja!
Jesus ist Sieger!
Jesus ist Sieger!
Mit dir am Herr! Von Generation zu Generation! Dann tun wir die Fenster wieder auflassen. Fahren ab. Weil Gott will, dass ganze Familien gerettet werden. Ich glaube, der Punkt, der spricht zu einigen von uns und lasst das zu euch reden, was das für dich bedeutet. Vielleicht wieder mal Kontakt aufnehmen. Du bist nicht alleine unterwegs, du bist in einem Familienverband und das ist gut so. Denn das Lamm war fehlerfrei gewesen. Jesus ist ohne Sünde. Jesus hat das Leben gelebt, das ich nie geschafft habe zum Leben. Er hat es angebracht. Er war ohne Sünde und er hat den perfekten Lauf angelegt. Darum ist er auch würdig und kann sein Leben angeben für mein Leben. Darum hat er mit seinem Blut können zahlen und hat gesagt, ich habe den Preis persönlich gezahlt. Jesus hat den Preis gezahlt. Ihr wisst seine Geschichte. Und darum lege ich jetzt mein Leben hin für den wunderbaren, netten Mann da vorne. Ich gebe mein Leben für ihn und er gibt sein Leben mir. Der Grund ist, Jesus war fehlerfrei, ohne Schuld. Jesus ist Gott. Das ist eine ganz wichtige Botschaft. Gott Römer 7 nimmt das wieder auf. Dann haben sie müssen bittere Kräuter essen und ungesäuertes Brot. Was könnte euch das bedeuten? Es ist wirklich bitter. Bittere Kräuter sind bitter. Und ungesäuertes Brot ist grusig. No good. Ich glaube, wir können das für uns als eine Selbstprüfung nehmen. Sie haben etwas essen, das sie nicht gerne hatten. Ich meine, so ein Lamm, so ein Lammrack ist wirklich fein. Und dann musst du das Ganze essen. Perfekt. Perfekt. Aber dann die bitteren Kräuter. Die bitteren Kräuter und das Brot, das wir doch eigentlich mit ein bisschen heffen, und das haben die Ägypter erfunden übrigens, den Sauerteig, könnte man doch das so fein haben. Und meine Liebe, ich glaube, das bedeutet, dass eine Selbstprüfung von dir, dass du dich selber prüfst vor Gott. Wie es heisst in Korinther, richtet euch selbst, damit ihr nicht gerichtet werdet. Dass ihr in dieser Zeit von der Gnade, vom Frieden, von der Stille, euch selber richtet. Was bedeutet das, sich selber richten? Bedeutet das jetzt, die, wie wir es gesehen haben, bei Martin Luther im Film, dass man Geiseln nimmt und sich mal ein paar reinhaut hindern? Nein, natürlich nicht. Selbstbeurteilung bedeutet, dass ich mein Leben im Licht von Jesus anschaue, im Licht vom Wort Gottes. Und wenn ich etwas finde, das nicht in Ordnung ist, dann bringe ich es in Ordnung. Keiner von uns soll Sünde im Leben haben, die er benennen kann und sagen, das ist meine Sünde. Du musst dich wirklich schämen. Du musst dich schämen. Das darf nicht sein und schon gar nicht im Kontext der City Church, wo wir wirklich Gelegenheit haben, zum frei werden. Wenn du eine Sünde hast in deinem Leben, wo du musst sagen, mal, es ist eine Sünde, dann löse es jetzt. Jetzt. Das ist Selbstprüfung. Oder möchtest du nächste Woche immer noch die gleiche Sünde haben? Oder übernächste Woche? Dann musst du dir Prediger suchen, die dir sagen, oh, Gott liebt dich trotzdem. Und ich sage dir, ja, Gott liebt dich trotzdem, aber dein Segen, der ist klein. Weil du kannst nur in der Herrlichkeit von Gott sein, wenn du deine Sünden ableihst. Und du kannst nur Gemeinschaft haben mit dem Passalam, wenn du deine Sünden ableihst. Und ich mache wirklich einen ernsten Aufruf, wenn du es letzte Woche das schon gehört hast und die Sünde noch nicht abgeleitet hast. Bitte nimm dir heute Nachmittag frei und beerdige das Ding. Amen. Weil es raubt dir Segen und du hast Gemeinschaft mit den finsteren Mächten und es macht dich kaputt. Und wie lange willst du noch so leben? Wie lange noch? Hey, die Zeiten werden tough bei uns. Wir brauchen Heilige, Männer und Frauen vom Licht, die Satan gebieten können, die Dämonen austreiben, Kranke heilen, die im Licht leben. Es braucht nicht viel von denen, aber wenn die mal da sind, breiten sie sich aus. Oder möchtest du irgendeinen so einen Christ sein, der so einen üblen Ugly Dog mitschleppt? Deine geliebte Sünde, seit Jahren hast du dabei, dein Ugly Dog. Überall, wo du auftauchst, stinkt's. Und jeder sagt, lass deinen Hund draussen. Aber du sagst, nein, der gehört zu mir, ist meine geliebte Sünde. Siehst du den Ugly Dog? Siehst du ihn? Meine Liebe, ich muss es wirklich einfach mal deutlich sagen. Du kannst frei werden. Und wenn du nicht frei bist, dann willst du nicht frei werden. Und dann hast du die bitteren Kräuter ausgelassen. Dann stürzest du dich auf das Lamm und ich sage dir, es funktioniert nicht. Letztens kam jemand zu mir und sagte, ich erfahre die Liebe von Gott nicht. Es ist gar nicht möglich, dass du die Liebe von Gott nicht erfährst, es sei denn, dass du etwas anderes in der Hand hast. Es ist der einzige Grund, warum du die Liebe von Gott nicht erfahren kannst. Es ist nicht irgendein Zufallsprinzip, wie man manchmal in den Einkaufsläden sieht, so ein Glücksrad. Und Gott ist gerade am Glücksrad und da hat sie jetzt die Namen drauf. Und er sagt, jetzt wollen wir mal schauen, wem ich heute meine Liebe zeigen. Bling, blablabla, bang, Raphael. Oh, du Gesegnete. Und er hat einen super Tag. Oh, ich fühle Gott heute. Ist im Fall nicht so. Gottes Liebe gilt allen Menschen und sie stehen. Wenn du einen Mangel hast an Gottes Liebe, dann hast du nicht etwas zu wenig, sondern etwas zu viel. Amen. Ich habe dieses Amen gehört. Der Vorteil von einer kleinen Kirche. Amen. Es ist möglich und wir wollen die bitteren Kräuter essen, wir wollen das ungesäuerte Brot essen. Dann geht es nämlich weiter. Wow, das Blut des Lammens an Pfosten und Türbalken streichen. Ihr seht die Vorbereitung, die es braucht hat für das Passalam. Das zeigt, dass es keine billige Sache ist, sondern dass es das ganze Hingabe braucht. Das ist nämlich nichts auslassen. Und dann kommt der entscheidende Punkt. Sie haben das Blut vom Lamm aufgefangen und haben das an die Torpfosten gestrichen. Und die Torpfosten waren blutig rot, links und rechts und oben. Und ich hätte wahrscheinlich unten auch noch gehabt. Ich weiß nicht, aber das steht nicht. Vielleicht wäre es auch zu viel gewesen, keine Ahnung. Aber für mich ist das ein klares Symbol. Die Tür von deinem Haus gehört Jesus. Das heisst, alles, was in dein Haus hineinkommt, muss am Blut Jesus vorbei. Alles, was aus deinem Haus rausgeht, muss am Blut Jesus vorbei. Wenn deine Tür markiert ist mit dem Blut Jesus, dann geht das wenige Wochen und dein ganzer Mensch, deine ganze Stube ist durchtränkt mit dem Blut Jesus. Weil du gehst immer unter deiner Tür durch und du bist eintaucht ins Blut Jesus. Und dein ganzer Haushalt ist eintaucht im Blut Jesus. Und du bist markiert mit dem Blut Jesus. Und der Todesengel geht an dir vorbei. Weil du bist markiert. Du bist markiert. Du bist markiert in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt. Ich habe Zeugnis gehört von einem der grössten Hexenmeister, der je gläubig geworden ist. Wisst ihr, was der Grund war? Ihre lächerlichen Flüche haben die Christen nicht getroffen. Von diesen Hexern. Ihre lächerlichen Flüche haben die Christen nicht getroffen. Und zwar nur die Christen, die ihre Türpfosten markiert haben. Haben sie nicht getroffen. Ein Fluch, der ungerechtfertigt ist, gleich einem schwarzen Vogel, der davonfliegt. Ich sage es nochmal. Wer bist du, dass du glaubst, du könntest Nachfolger von Jesus sein und dich eins machen mit der Popkultur von Amerika? Wer bist du, der meint, er könne ein Nachfolger von Christus sein und sich eins machen mit den Geschäften dieser Welt? Du hast die Botschaft aber sowas nicht verstanden, wenn du meinst, dass das möglich ist. Weißt du, dann bist du einer, der sagt, okay, da mache ich ein Pünktchen an meine Türe, ein rotes Pünktchen. Ich will euch wachrütteln und alle online hören, dass wir bereit sind und unser altes Leben und unsere trügerische Liegenschaft sagen, tschüss, 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 ich bin tränkt im Blut Jesus. Und ich bin unterwegs für meinen Herr. Und das ist die einzige Art und Weise, wie du kannst glücklich werden im Leben. Wenn du nämlich weißt, meine Schuld ist vergeben. Und wenn dann irgendwie mal etwas in unserem Leben passiert, in deinem oder in meinem, wir sind ja auch fehlerhafte Menschen, dann ist es keine Absicht, kein böser Wille, kein böser Plan, sondern es ist ein missgeschicktes Vergehen und das Blut Jesus reinigt uns, wie wir bekennen es. Amen. Jetzt, das ganze Lamm haben sie braten müssen. Nicht übrig lassen. Ich weiss ja nicht, ey. Sie meinen das wirklich, den ganzen Kopf und so? Ich weiss nicht, aber die haben wirklich das ganze Lamm müssen essen. Nicht übrig lassen, das bedeutet für mich das ganze Evangelium. Hey, weisst du, ich staune manchmal wirklich, was wir da in unseren Kirchen, was da abläuft. Wie du kannst, wissen wir, City Church, was unser Ziel ist, Jüngerschaft, Generationen von Jüngerschaft. Für mich zählt es nicht, wie viele Leute am Sonntag in einem Gottesdienst hocken, obwohl ich hoffe, dass es Millionen werden sein. Was für mich zählt, ist, wie viele Menschen in unserer Church sind fähig, Menschen zu Christus zu führen, sie zu einem Jünger machen, dass der wieder fähig ist, zu einem Jünger machen, dass der wieder fähig ist, dass der 4 Generationen. Und wenn du möchtest in dem Power unterwegs sein, und wenn du nicht ein Christ bist, wenn du dich nicht darüber definierst, dass du deinen Stuhl besetzt und deinen Zehnten zahlst und versuchst, einen guten Eindruck zu machen und dass Gott dich irgendwie segnet im Leben, dann musst du das ganze Evangelium glauben. Ich bin letztens noch einmal predigen, sag nicht wo. Ist alles super gut angekommen. Bis auf den einzigen Punkt, dass ich gesagt habe, Gott will alle Menschen mit seiner Gesundheit segnen. Ja, das stimmt doch, oder? Für das ist ja Jesus gestorben, steht ja schon im Jesaja, oder? In seinen Wunden bin ich geheilt. Okay, die Leute haben sich daran gestossen, sehr, oder? Warum? Weil ihre Erfahrung etwas anderes gesagt hat. Und weil bei ihnen die ganze Maschine haben, aber dann habe ich ja für den gebetet und der ist nicht gesund worden, hat jetzt zu wenig Glauben. Wer ist jetzt schuld? Ich oder du? Oder müssen wir jetzt... Und was ist los? Und die Erfahrungsbrille hat die fertig gemacht. Und sie glauben fast alles. Sie glauben, dass Gott ihnen ihre Sünden vergibt, aber sie glauben nicht, dass Gott heilt. Obwohl ja Jesus das Beispiel gebracht hat und gefragt hat, sag mal, was ist eigentlich einfach ein Sündenvergehen oder heilen? Und damit man glaubst, dass ich Sünden vergeben kann, heile ich dich jetzt auch. Und wir sind am Punkt angekommen, dass wir glauben, dass er Sünden vergibt, aber nicht heilen kann. Stimmt's? Genau verkehrt, oder? Glauben wir das ganze Evangelium. Meine Lieben, lesen wir das Buch, verschlingen wir es. So cool, was da drinnen steht. Und nehmen wir es in Anspruch. Ja, Amen. Und wenn ein Punkt nicht in unserer Erfahrung liegt, dann schiessen wir weder auf das Wort Gottes, noch auf uns selber, noch auf die Brüder, noch auf die Schwester, sondern wir sagen, Herr, ich bin leider noch nicht so weit, aber ich glaube es. Dann haben sie müssen hastig essen, Kleider anziehen, Reisekleider, Wanderstock, bereit zum Aufbruch. Das Blut von Jesus, Passalam, ist etwas, wo du nicht auf dem Sofa einnimmst. Es gibt Entspannung, es gibt Sabbat, es gibt Ruhezeiten, es gibt Ferien, es gibt, das ist, Gott ist total für das. Er hat es ja geschaffen. Aber wenn es ums Blut vom Lamm geht, wenn es um die Erlösung von der Seele geht, dann sind wir so. Dann schlafen wir nicht, dann sind wir bereit. Und Jesus hat das wieder aufgenommen und gesagt, hey, weißt du, ich komme zurück. Sind bereit, liebe Leute. Sind bereit. Erledigt eure Aufgaben. Macht, was ich euch gesagt habe. Sind bereit, ich komme wieder. Und ich komme schnell. Und ich komme überraschend. Aber meine Kinder wird es nicht gross überraschen, weil sie werden bereit sein. Das sind ein paar Beobachtungen an das Passalam. Und das Schöne ist eben da, dass du wirst Jesus begegnen. Du wirst am Lamm Gottes begegnen, weil das Lamm kommt zurück. Offenbarung 1,23. Die neue Stadt. Nirgendwo in der Stadt sah ich einen Tempel. Ihr Tempel ist der Herr selbst, der allmächtige Gott und mit ihm das Lamm. Die Stadt braucht als Lichtquelle weder Sonne noch Mond, denn in ihr leuchtet die Herrlichkeit Gottes und das Licht des Lammes. Ja, meine Lieben, wir werden vor dem Lamm erscheinen. Wir werden vor dem Lamm Gottes erscheinen, weil es ist Jesus Christus. Und Jesus Christus hat sein Leben hingegeben für dich und für mich zur Erlösung. Und er hat uns eine klare Anweisung gegeben, wie wir das Passa feiern sollen. Und das Blut ist wirksam. Und jeder von uns soll nicht, wie ich früher, eine Spur von der Verwüstung hinterlassen, sondern jeder von uns ist berufen, eine Spur vom Segen und vom Heil zu hinterlassen, vom Leben hinterlassen. Und für das wollen wir jetzt auch aufstehen und uns nochmal vor Gott hingeben und sagen, was bedeutet das für uns selber? Was bedeutet das für mich? Welchen Punkt hat Jesus jetzt zu dir geredet? Wir haben viel gehört. Und nicht jeder Punkt war für dich wichtig. Aber einige Sachen hat Gott genau in dein Herz hineingeredet. Das hoffe ich. Und dort braucht es jetzt Aktion. Weil Glauben ohne Aktion ist tot. Das heisst, dort, wo Gott zu dir geredet hat, tust du jetzt tapfer handeln. Wenn er zu dir geredet hat über deine Familie, nimm Kontakt auf. Mach, was richtig ist. Wenn er zu dir geredet hat über die bitteren Kräuter, dann schau dein Leben an. Einfach halt ohne Angst. Und sagst, Herr, da bin ich. Ja, so ist es. Und ich bin bereit zum Ändern. Wenn du das Blut vom Lamm nur für einen kleinen Bereich genommen hast, vielleicht für deine Briefkasten oder Türglocke oder irgendetwas Kleines, sagst du, nein, mein ganzer Mensch soll im Blut vom Lamm getränkt sein. Wenn du beim Evangelium wählerisch bist und sagst, das glaube ich, das nicht und das vielleicht später, nimm das ganze Evangelium. Halleluja. Danke Jesus, dass wir da vor dir sind. Und dass wir uns jetzt einfach nochmal dürfen, das ganze Church, alle unsere Gäste, liebe Gäste und liebe Online-Hörer, einfach ja, in dein Licht stellen. Danke, hast du den ganzen Preis gezahlt. und hast du Satan besiegt am Kreuz. Hast du Tod, Krankheit und Sünde besiegt. Und du hast das gemacht, damit wir das Leben in Fülle haben. Du hast uns erlöst mit deinem eigenen Blut. Ja, und als Wertschätzung, als einfach, weil es richtig ist und um dich ehren, wenn wir einfach auch allen finsteren Werken absagen. Jetzt sagen, nein, wir sind tot für die Geschichte. Uns gibt es nicht. Wir sind kein Ansprechpartner für die Sünde. Ja, wir wollen, dass das Lamm, das Blut, dass wir das nicht gering achten in unserem Leben. Und einfach denken, ja, es ist ja bezahlt. Wir wissen, wir lesen und wir glauben zu wissen, dass dich das alles gekostet hat. Aber niemand kann ermessen, wie viel es dich gekostet hat. Aber du hast es gezahlt und der Preis ist gezahlt. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, von ganzem Herzen, dass Aktionen jetzt folgen. Weil du segnest Aktionsschritte. Du segnest Menschen, die aktiv sind. Du segnest Menschen, die handeln. Und du hast keine Freude an Menschen, die nicht handeln. Die einfach vor sich hinträumen. Danke, dass du jetzt einfach auch Aktionsschritte einleitest, Herr. Und danke, Jesus, dass du mächtig bist, dass du die Finsternis besiegt hast. Herr, und dass es unser tiefster Wunsch ist, dass dein Licht sich ausbreitet, dass Seele um Seele gerettet wird, ganze Familien gerettet werden, Familien, Verbände, Verwandtschaften, aber auch Freundeskreise, Klassenverbände, Vereine, alles, Herr, alles soll einfach reingreifen, Jesus. Ja, wir preisen deinen Namen, Jesus Christus, wir loben dich, Halleluja. Es wird jetzt einfach auch noch ein Moment Musik sein, dürft, wenn es euch wohl ist, absitzen, knündeln. Und wir werden einfach jetzt unsere persönlichen Gebete zu Gott geben. Und ich garantiere dir, Gott segnet deinen Aktionsschritt. Er wird es segnen und er wird dir gelingen geben in allem, was du machst. Danke, Jesus. Danke für den vollkommenen Sieg, Jesus. Halleluja. Danke für die Erlösung von jeder Schuld. Wir dürfen auch das Abendmahl nehmen. Wir dürfen Jesus essen und sein Blut trinken, wie das Wort sagt. Wir dürfen das jetzt erfahren, was es heisst. Und sich einfach erfrischen lassen und erneuern lassen von seiner Kraft. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Danke für deine Liebe, Jesus. Halleluja. Jesus war auch immer für Gemeinschaft. Ich möchte euch auch ermutigen, dass ihr mit Freunden jetzt einfach zusammensteht und betet und euch hingebt und euch umarmt und sagt, Herr, wir sind da. Weil keiner von uns muss alleine kämpfen, Gott sei Dank. Wir sind zusammen da, wir sind zusammen unterwegs. Dass wenn einer fällt, dass der andere wieder die Hand ausstrecken kann. Dass wir Vorbilder haben und Motivation. Und schaut doch, wo euer Power-Team ist, wo eure Freunde sind. Und wenn ihr ready sind, dann steht zusammen. Ladet den Herr ein in eure Mitte.